Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er. »Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen.« Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: »Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst?« Jesus gab ihnen zur Antwort: »Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde.« Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. »Ihr Männer von Galiläa«, sagten sie, »warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen.« Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu.
Es wurde schon gesagt, dass ich ziemlich kurzfristig eingesprungen bin und ich habe mit Hartmut Siendl darüber gesprochen, was ich denn predigen soll. Ich habe daran gedacht, eventuell über das Thema Führung durch den Heiligen Geist oder auch über eine Himmelfahrtspredigt, Himmelfahrt noch einmal aufzunehmen, auch den Text, der zur Himmelfahrt vorgeschlagen wurde, um die Einheit. Und dann sagte Hartmut: Ach, Himmelfahrt und Einheit, Einmütigkeit, das wäre eigentlich das Richtige. Und sein Wort war mir Befehl. Ja, nehme ich also Himmelfahrt nochmal auf und predige über die Einmütigkeit. Worum geht es eigentlich bei Himmelfahrt? Himmelfahrt ist ja nicht so ein ganz einfaches Fest. Bischof Huber hat einmal bei einem ökumenischen Gottesdienst am Himmelfahrtsfest im Berliner Dom gesagt: Himmelfahrt ist unter den christlichen Feiertagen der widerborstigste. Der widerborstigste. Nun ja, viele Menschen tun sich schwer. Wenn man sie fragen würde, was ist Himmelfahrt, dann kämen sie, glaube ich, etwas ins Stottern. Und im allgemeinen Sprachgebrauch sprechen wir ja auch kaum noch von Himmelfahrt, sondern da ist es ja eher Vatertag oder Herrentag, weil es nicht mehr so viele Väter gibt. Bollerfahrten werden übernommen, das Bier fließt reichlich. Ich habe gehört, eine Ansage, eine Durchsage, der Vatertag, so wie er genannt wurde, hätte einen traurigen Rekord. Er sei Spitzenreiter, wenn es darum geht, wie viele Unfälle von Männern unter Alkoholeinfluss verursacht worden seien. Da sei der sogenannte Vatertag der Spitzenreiter. Da ist wohl etwas schiefgelaufen, denn um Alkohol sollte es eigentlich nicht gehen, wenn wir uns auf Pfingsten zubewegen, sondern um den Heiligen Geist. Himmelfahrt widerborstig, hat der Herr Bischof Huber gemeint. Aber ich denke, Himmelfahrt ist ein ganz wichtiger Tag. Warum? Himmelfahrt ist deshalb ein wichtiger Tag, weil er die unentbehrliche Entsprechung zu Weihnachten ist. Himmelfahrt und Weihnachten hängen zusammen. Aus folgendem Grund. Weihnachten kam Jesus in die Welt, wurde Gott in Jesus Mensch. Weihnachten feiern wir das. Und der Himmelfahrtstag will uns sagen, dass der Menschgewordene, der gekreuzigte und auferstandene Christus wieder in den Himmel aufgenommen worden ist, in die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Allerdings denken wir Christen bei Himmel nicht an den frühsommerlichen Maihimmel, jetzt können wir nicht so gut sehen, weil so viele Wolken dazwischen sind, sondern wenn wir von Himmel reden, dann denken wir an den Ort, an dem Gott ist. Himmel als den Bereich Gottes. Und dieser Himmel ist nicht in unendlicher Ferne, sondern der ist eine Handbreit über uns. Gott ist uns, der Himmel Gottes ist uns ganz nahe. Der Weltraumfahrer Gagarin hat 1961 vergeblich im Weltraum Gott gesucht. Dort ist er so wenig, oder man könnte auch sagen so viel, wie in unserer unmittelbaren Nähe. Die Wolke, in der Jesus vor den Augen der Jünger verschwand, war keine Regenwolke, sondern eine Herrlichkeitswolke. Jesus wurde aufgenommen in den Bereich Gottes. Durch seinen Geist ist der himmlische Christus jetzt beim Vater im Himmel und uns ganz nah. Er betet im Himmel, beim Vater, in der göttlichen, unsichtbaren Welt und betet für uns Menschen in der irdischen, sichtbaren Welt. Am Himmelfahrtstag geht es wirklich um das Einssein Jesu mit seinem Vater. Von daher könnten wir sagen, es ist wirklich eine Art Vatertag, nur ganz anders. Jesus ist jetzt beim Vater. Durch Jesus können wir unser Vater sagen und uns auf unsere Zukunft beim Vater im Himmel freuen. Um diese Beziehung zum Vater und untereinander geht es auch bei dem Predigtext, der für den Himmelfahrtstag vorgeschlagen war. Er steht am Ende der Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium, dem hohen priesterlichen Gebet. Dort heißt es: Ich bitte aber nicht allein für sie, für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelebt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Dieses bewegende Gebet Jesu ist heute noch genauso aktuell wie damals. Und das ist ein so tiefgründiger Text. Eigentlich brauchte man dafür einen ganzen Klausurtag, um das zu verstehen, was Jesus da sagt, was das zu bedeuten hat. Wichtig scheint mir zu sein, Jesus hat damals schon an uns gedacht. Denn wenn er sagt, er betet für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dann ist ja jeder schon gemeint, mitgemeint, der an Jesus glaubt. Jesus betet darum, dass alle eins sind. Dabei ist hier im Text eine Steigerung in der Bitte um Einheit festzustellen. Wir sollen alle eins sein, heißt es. Eins sein, wie wir Vater und Sohn eins sind. Vollkommen eins sein. Es geht also Jesus um Einheit. Drei Fragen werden, scheint mir, in diesem Text beantwortet. Wer soll eins werden? Wie soll das Einswerden aussehen? Und wozu soll das Einswerden dienen? Wer soll eins werden? Ganz deutlich, es geht um Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus betet also nicht um Einswerden von Konfessionen, sondern um das Einswerden von Personen. Er hat zunächst den Jüngerkreis vor Augen gehabt. Er hat ja miterlebt, hautnah, wie schwer das Einswerden der Jünger war und ist. Wie oft Egoismus und persönliche Interessen die Gemeinschaft gestört und belastet haben. Vielleicht hat er gedacht an die Mutter, an die Bitte der Mutter von Johannes und Jakobus. Die Bitte, dass ihre Söhne doch bitte die wichtigsten Plätze im zukünftigen Reich Gottes haben sollten. Oder an den Gedanken, der im Jüngerkreis aufstieg, wird ja so plastisch erzählt, wer der Größte von ihnen wäre. All das gefährdet die Einheit. Das, was damals im Jüngerkreis vor sich ging, ist typisch für das Miteinander der Christen, auch heute, die in unterschiedlichen Kirchen ihr Christsein leben. Jesus hat an alle Christen gedacht, an die universale Jüngergemeinde, so könnte man sagen. Die Glaubenden aus allen Kirchen und Gemeinden zu allen Zeiten und an allen Orten. Alle sollen eins sein. Das heißt auch, nicht nur sich selbst, die eigene Gemeinde vor Augen haben. Denn wer nur an seine eigene Gemeinde denkt, im Blick auf Einheit, der hat ja nur einen bestimmten Sektor, einen bestimmten Bereich des Reiches Gottes vor Augen. Der ist ein Sektierer. Jesus sieht alle. Er betet um das Einssein aller Menschen, die an Jesus glauben. Jesus betet für die unsichtbare Gemeinde. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich kann nicht zur Gemeinde Jesu gehören, ohne irgendwo einen Platz zu haben, irgendwo zu Hause zu sein. Die Ortsgemeinde ist der Testfall, das Übungsfeld für die Erhörung des Gebetes Jesu, um das Einswerden seiner Jünger. Jesus betet darum, dass alle eins sind. Er ist der Fürsprecher beim Vater, der für uns eintritt. Er betet um diese geistliche Einheit, um das Einswerden seiner Kinder. Das Zweite, wie soll das Einswerden denn aussehen? In welcher Art und Weise soll das Einswerden geschehen? Jesus betet, Vater, wie du in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Es geht um die Einheit, die die göttliche Wirklichkeit zwischen Vater und Sohn widerspiegelt. Eins sein, Vater und Sohn, ist das Modell für die Einheit, für das Einswerden der Glaubenden. Wie zeigt sich denn das Einssein von Vater und Sohn? Fragen wir zunächst, wie zeigt sich das von Gott her? Von Vater heißt es, er liebt den Sohn. Jesus wusste sich zutiefst von Gott geliebt. Und das Zweite, er beschenkt den Sohn mit Herrlichkeit. Das haben die Jünger gesehen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Jesus hat von Herrlichkeit gesprochen, angesichts der Leiden, die vor ihm liegen. Denn Jesus weiß, dass er durch seinen Tod, nach seinem Tod durch die Auferweckung wieder Anteil haben wird an der göttlichen Herrlichkeit, die er vor der Menschwerdung hatte. Wir können also sagen, das Einssein zwischen Vater und Sohn zeigt sich darin, dass der Vater den Sohn liebt und verherrlicht. Und wie zeigt sich das Einssein von Jesus her? Jesus sagt, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. Jesus macht den Vater groß, den Namen, das heißt ja das Wesen des Vaters. Durch Jesus wissen wir, dass Gottes tiefstes Wesen Liebe ist. Zusammenfassend können wir also sagen, das Einssein von Vater und Sohn, das Modell sein soll für das Einssein der Christen, äußert sich in gegenseitiger Liebe. Die Liebe zeigt sich in gegenseitiger Erhöhung. Jeder möchte den anderen ehren, achten, groß und herrlich machen. Der Schlüssel zum Einssein ist die gegenseitige Liebe. Und darum geht es auch beim Einssein der Christen. Oft war es in der Vergangenheit ja andersherum. Gerade wenn wir in das Zusammenleben oder Sein mit anderen Kirchen und Gemeinden denken, da waren wir oft Experten darin, die eigene Erkenntnis groß zu machen, auf Kosten der anderen. Das entspricht nicht dem Willen Jesu. Vielmehr geht es um ein erneuertes Denken und Handeln im Miteinander der Christen. Jesus will uns helfen, den anderen groß zu machen, sich über die guten Dinge bei den anderen zu freuen. Wir sollen nicht uns selber groß, um den anderen klein zu machen, sondern uns über die anderen freuen und das achten, was Gott ihnen gegeben hat. Und da möchte ich einige Sätze von Siegfried Liebschner zitieren. Viele kennen ihn. Er war jahrzehntelang Lehrer am theologischen Seminar und er schreibt über die Einheit. Ein Jünger oder eine Gemeinde, man kann auch ergänzen, eine Gruppe in der Gemeinde, die das Ziel haben, beim Kontakt mit anderen Jüngern bestätigt zu hören, dass sie Recht haben und dass ihre Grundbegriffe und Erkenntnisse, ihr Glaubensstand und ihre Nachfolge richtig sind, verbauen den Weg zum Einswerden. Das Einssein entsteht nur, wenn die Jünger sich untereinander so lieben wie Vater und Sohn. Wenn jeder den anderen aus Liebe groß und herrlich machen möchte und dafür alles einsetzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob der andere und seine Gruppe Jesus noch viel unähnlicher zu sein scheinen als ich und meine Gruppe. Und dann sagt sie schon einige Sätze. Zugespitzt. Wenn es deine Freude ist, dass ein anderer Jünger Jesu von Jesus mehr gesegnet wird als du. Wenn du selbstlos für die Jünger der anderen Gemeinde oder einer anderen Gemeindegruppe betest, dass Gott ihnen ein lebendiges Gemeindeleben schenken möge. Wenn du mit einem anderen so sprichst, dass du immer besser herausfinden möchtest, wie du ihm helfen und dienen kannst in seinem Jüngersein. Wenn du dich in den Begegnungen aller persönlichen Rechthaberei entäußerst, dann förderst du das Einswerden und hilfst mit, dass Jesu Gebet erhört wird. Jesus möchte Einheit schenken. Und Einheit heißt ja nicht, es müssen alle gleich werden. Das ist eine falsch verstandene Einheit. Einheit heißt ja, die unterschiedlichen Gaben, das, was Gott dem anderen geschenkt hat, zu achten. Den anderen nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung empfinden. Wir sind Kinder des Gottes, der die Vielfalt liebt. Und die Vielfalt ist in ihm begründet, nicht in einer Idee. Bei Jesus können und sollen wir Originale bleiben, als Einzelne und auch als unterschiedliche Gemeinden und Kirchen. Jesus will die Einheit in Vielfalt. Das Dritte, wozu soll das Einswerden dienen? Was ist das Ziel Gottes? Nun kann man sagen, wozu braucht man denn Ziel? Einheit an sich ist doch schön. In fast allen Menschen lebt der Wunsch nach harmonischen, heilen Beziehungen. Und es ist doch schön, wenn wir eins sind in der Gemeinde, wenn es so schön ist, wenn wir uns wohlfühlen. Aber Jesus geht es um mehr. Sein Ziel ist nicht, dass Christen etwas friedlicher als andere Menschen zusammenleben. Natürlich ist das gut. Aber Jesus hat nicht deshalb um Einheit seiner Jünger gebeten, damit sie sich wohlfühlen, sondern Jesus geht es um viel mehr. Jesus hat als Ziel vor Augen gehabt, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Welt soll erkennen, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Darum geht es Jesus. Die Welt, das sind die Menschen ohne Gott. Sie sollen ihr Leben Gott anvertrauen. Das Ziel des Einswerden ist, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Gott kommen. Sie sollen erkennen und annehmen, dass sie von Gott Geliebte sind. Die Menschen sollen nicht Anstoß nehmen an der Uneinigkeit der Christen. Das Einssein trotz der Vielfalt soll es ihnen leicht machen, an Jesus zu glauben, die Liebe anzunehmen. Und ich denke, darum geht es im Miteinander auch der unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden, dass wir uns eins sind, auch wenn wir dankbar sind für das, was Gott uns als Gabe gegeben hat. Aber das nicht gegeneinander ausspielen. Ach, es ist einander arm als gegeneinander reich. Vor einigen Wochen war in Hannover ein Kongress, Kirche hoch 2 hieß er. Einige Kollegen waren da, die waren fasziniert von diesem Kongress. Wer bei der Gesamtgemeindestunde dabei war, ich glaube, es war keiner da, nicht? Der hat den Bericht hören können, Manfred Beutel und Hartmut Berchfeld haben davon erzählt. Dieser Kongress wurde veranstaltet von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers und dem Bistum Hildesheim. Einige freikirchliche Kollegen haben auch teilgenommen, mitgewirkt zum Teil. Und sie waren fasziniert, dass sie sagen, der Ansatz war, wir wollen eins sein, damit die Menschen glauben, damit sie erkennen, damit das, was uns trennt, nicht hinderlich im Wege steht, sondern dass alle erkennen, Gott liebt uns und deshalb ist Jesus in die Welt gekommen. Um diese Einheit geht es, dass Menschen Jesus erkennen, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Und wer an Jesus glaubt und erfährt seine Gegenwart hier, in den Höhen und Tiefen des Lebens, der hat auch eine lebendige Hoffnung. Jesus hat hier das ja so beschrieben. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Vater, ich will, sagt Jesus. Das ist eigentlich ungewöhnlich bei Jesus. Denn er hat uns doch gelehrt, dem Vater unser, zu beten. Dein Wille geschehe. Und wie war das in Gethsemane, als er das Leiden vor Augen hatte? Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe. Das war der rote Faden im Beten Jesu. Aber hier sagt er, Vater, ich will. Und er kann das sagen, weil er sich eins weiß mit dem Vater. Das ist auch der Wille des Vaters, dass wir alle bei ihm sind. Wir sollen in den Himmel, in die Gemeinschaft mit ihm und dem Vater kommen, teilhaben an der Herrlichkeit, an der göttlichen Herrlichkeit. Wir sollen bei ihm sein und seine Herrlichkeit schauen. Herrlichkeit, was ist das? Was meint Jesus, wenn er sagt, dass er den Glauben die Herrlichkeit gegeben hat und dass sie seine Herrlichkeit sehen sollen, die er bei Gott hatte und jetzt wieder hat? Wann sagen wir denn herrlich? Vielleicht haben einige in den letzten Tagen gesagt, als es so schön blühte und grünte, herrlich. Herrlichkeit in der Bibel meint noch viel mehr. Wir können hier immer nur ansatzweise das erfassen, was Gott meint. Herrlichkeit in der Bibel meint den Lichtglanz, das Wesen Gottes. Und diese Herrlichkeit, sie scheint hinein in die Dunkelheit dieser Welt. Sie leuchtet hier schon auf, wenn Christen eins werden, wenn Gott zu seinem Ziel kommt. Und diese Herrlichkeit, dieses Licht wird sich zeigen in der Vollendung. Jesus hat schon jetzt Anteil an der Herrlichkeit Gottes und er will, dass wir daran teilhaben. Wir sollen nicht nur sehen, wie herrlich Gott Jesus gemacht hat, wir sollen selber Anteil haben an seiner Herrlichkeit, wenn wir in Gottes Ewigkeit eingehen. In einem Lied wird es ja so ausgedrückt. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich dein Angesicht sehe. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich dein Angesicht sehe. Dort vor dem Thron im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich dein Angesicht sehe. Das hat Jesus gemeint, als er darum gebetet hat und gebeten hat, dass alle eins sehen, damit die Welt glaube, damit die Welt erkenne, damit das zum Zug kommt, was Jesus will. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Darum geht es, wenn Jesus um Einheit betet. Die Menschen sollen ihn erkennen, sich ihm anvertrauen und teilhaben an seiner göttlichen Herrlichkeit. Das soll uns vor Augen stehen, wenn wir an Himmelfahrt denken, dass Jesus beim Vater jetzt ist in der Herrlichkeit und dafür betet, dass wir teilhaben an der Herrlichkeit, die er für uns bereitet hat. Das schenke der Herr, dass wir uns darüber freuen können und ihn anbeten. Amen.